Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Heute eine ganz besondere Edition. Bei mir sind Missy und Hello. Tina.
Servus, schönen guten Abend.
Und ganz besondere Episode, weil, Tina, ich gebe jetzt mal kurz ab an dich.
Weil ich vermutlich wahrscheinlich das letzte Mal für eine bestimmte Zeit dabei sein kann, denn bald steht die Geburt meines Kindes an. Also schon in 2 Wochen.
Also ein sehr schöner Grund.
Genau, deswegen heute vermutlich vorerst das letzte Mal mit mir. Aber ich weiß ja, dass die Creepy Hour bei euch in besten Händen ist.
Oh ja, wir geben unser Bestes.
Und wir wissen ja, das ist schön, dass du irgendwann wieder mit dabei bist.
Genau.
Ja. Bist ja nicht für immer raus.
Genau, bis dahin höre ich immer als Ausgleich zu den Kinderliedern und Schlafliedern, höre ich dann immer am Abend noch eine Runde Creepy Hour Podcast.
Wunderbar. Ja, Tina, dann würde ich sagen, wir wollen dir heute ganz viel Podcast-Zeit geben. Und ich halte heute einfach mal die Waffel, weil ich sonst immer
Nein,
so viel...
doch. Das dürft ihr nicht. Ihr müsst mit mir darüber diskutieren, weil wir haben ja letztes Mal angekündigt, wir reden über gruselige Orte.
Yay. Das tue ich sehr gerne, aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal nichts vorbereitet und lausche einfach.
Ach so. Ja, ich glaube, du wirst den ein oder anderen creepy Ort, den ich aufzähle, auch kennen. Wie ist es bei dir, Missy? Kennst du gruselige Orte?
In Nürnberg ein Haus, das es, soweit ich weiß, leider nicht mehr gibt. Aber das war's erstmal.
Darauf kommen wir unter Umständen noch zu sprechen.
Drum, wir sind ruhig, wir lauschen dir.
Aber zuerst, wir wissen, Ü18, Disclaimer, Disclaimer.
Ganz wichtig.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Ich muss erst mal sagen, als ich recherchiert habe für gruselige Orte, es gibt in Deutschland unglaublich viele mit einer unglaublich unheimlichen Geschichte jeweils dahinter. Deswegen musste ich ein bisschen kürzer fassen und habe jetzt einfach mal 3 sehr unheimliche Orte in Deutschland zusammengefasst und hätte eine Top 3 und nicht mehr 4 für Nürnberg. Warum? Darauf kommen wir noch.
Spannend.
Wo wollen wir anfangen? In Deutschland oder in Nürnberg? Nachdem wir ja alle Franken sind.
Ich würde erst in Deutschland anfangen.
Ja. Okay. Dann steige ich mal mit einem Gespensterwald ein. Darunter ist er auch bekannt. Tatsächlich der Gespensterwald Nienhagen.
Nienhagen.
Genau, Nienhagen.
Okay.
Liegt an der Ostseeküste und ist eigentlich, wenn die Sonne drauf scheint, ganz hübsch anzuschauen. Also ist gar nicht so verkehrt. Da muss man sich vorstellen, stehen 170 Jahre alte Eichen, Buchen,
schön.
Hainbuchen und Eschen. Und die sind schlangenhaft verdreht. Warum, darauf komme ich noch. Und teilweise sehen sie wie Gestalten aus. Und auch darauf komme ich noch. Und zu 2/3 kahl. Das hat alles mit ihrer Position zu tun und das hat alles damit zu tun, warum das letztendlich dann als Gespensterwald legendär wurde, diese Gegend. Denn wenn der Nebel aufzieht und das Mondlicht scheint oder so auch im Halbdunkeln, dann verwandeln sich diese teilweise dürren Bäume, teilweise verdrehten Bäume in ganz unheimliche Gestalten. Ich musste da sofort an den Erlkönig denken. Kennt ihr den noch?
Ja. Ich war bei Slenderman aus irgendeinem unerfindlichen Grund, weil es auch so eine große, großgewachsene Figur ist. Unheimlich.
Schon. Erzähl weiter.
Ja, ich musste auf jeden Fall sofort an den Erlkönig denken, an Erlenkönig mit seinen Töchtern am düsteren Ort und so weiter. Also der Grund dafür, kommen wir denen mal zugrunde. Dieser Wald liegt direkt an einer Steinküste, müsst ihr euch vorstellen. Jetzt kommt der salzige Seewind. Und setzt sich teilweise an die Bäume. Und das sorgt dafür, dass die so ein bisschen verformt aussehen. Dieses ganze Salz, so wie Skulpturen fast. Und die Ostsee noch dazu, die unterspült so ein bisschen das Waldbodenstück. Und nimmt dann so die Nährstoffe von dem Wald mit. Und deswegen werden die Bäume so nach und nach ein bisschen kahl. Also wie gesagt, die Ostsee entzieht halt so die Nährstoffe den Wurzeln und legt sie zum Teil auch frei, sodass man dann auch die Wurzeln sieht.
Das ist schon ein cooles Bild.
Genau.
Voll, aber nachts würde ich nicht dort sein wollen.
Ja, das müsst ihr euch vorstellen, sieht man so die abgebröckelte Steilküste. Da kommen dann die Wurzeln, die ins Leere greifen, raus. Und oben drüber sind diese Skulpturbäume. Und was halt noch sehr unheimlich ist, ich finde ich, an diesem Wald ist, der ist quasi dem Untergang geweiht.
Mhm.
Man weiß, der wird sterben.
Mhm.
Hat auch irgendwie was Trauriges, ne?
Absolut.
Diese ganzen alten Bäume. Also wenn ihr mal einen wirklich, viele finden ja den Wald nachts ohnehin unheimlich.
Mhm. Nee.
Nicht?
Nicht. Also ich muss sagen, ich bin großer Waldfan. Ich bin wahnsinnig gerne im Wald unterwegs.
Ja, aber nachts.
Ja, aber im Wald ist es weniger gefährlich als in irgendeiner Seitenstraße.
Ja, schon. Aber ich finde, in der Dunkelheit siehst du oft irgendwas, was gar nicht da ist. Und in dem Wald hörst du auch echt widerliche Dinge nachts.
Ja, ja, das
also,
schon.
Also ich habe mir da mal, eine Freundin hat mir da mal erzählt, wie sich so ein Fuchs bei Nacht anhört. Und hat mir das vorgespielt, weil sie das eben, sie hat an dem Waldrand gewohnt, gehört hat. Und ich dachte, ich schnall ab. Das hat sich angehört, als würde jemand abgestochen werden.
Da war ich dabei, wie sie das vorgespielt hat, stimmt.
Und sie hat es nicht gesagt. Sie sagte nur so, ich lag nachts mit offenem Fenster in meinem Bett und höre dieses Geräusch und spielt das über YouTube ab. Und wir wussten ja nicht, was es ist. Und wir haben sie angeguckt und gesagt, was ist das? Und dann war es einfach ein rolliger Fuchs.
Ja.
Und das kommt dazu in so einem Wald. Also deswegen, ich würde niemals unterschreiben, dass ein Wald nachts nicht unheimlich ist.
Aber können wir das Geräusch mal raussuchen? Unheimlich.
Können wir das Geräusch von dem Fuchs mal raussuchen?
Ja, ich guck. Erzähl du mal weiter. Okay. Und wenn ich fündig geworden bin, dann sage ich Bescheid. Ja.
Aber wie du schon sagst, im Dunkeln ist halt vieles einfach unheimlich. Also du hast keine Angst vor dem dunklen Wald.
Ich würde jetzt nicht allein spazieren gehen, aber grundsätzlich finde ich Wälder schon toll. Also ich bin Waldfan.
Muss auch sagen, ich habe im dunklen Wald jetzt keine Angst. Aber ich glaube, in diesem Wald, da würden wahrscheinlich sogar bei wir beide vielleicht.
Ja, wer weiß, was da noch so los ist, gell?
Ein bisschen gruselig.
Ich muss mir mal kurz anhören. Ja, hätte ich jetzt keinen Bock, so nachts.
Ja, das stimmt schon. Wenn das dann nachts neben dir halt.
Vor allem, jetzt habe ich die Klappe aufgerissen. Ach, ich habe nachts keine Angst im Wald.
Das
und dann wahrscheinlich.
Stimmt, das müssten wir eigentlich mal auf den Prüfstand stellen.
Special-Folge.
Oh, ja.
Aber nicht alleine.
Dann mit Blair Witch Project Style, dass du die Kamera so unter dein Gesicht
hältst. Nicht alleine, wir gehen da schon mal rein und dann nehmen wir mal was auf, ja?
Ja.
Okay, komm.
Und dann will ich dich sehen.
Komm, Deal, Handschlag.
Okay, gut, machen wir.
Handschlag,
machen
okay.
Zur Jubiläumsfolge, wenn wir es bis dahin schaffen. Was ist denn die Jubiläumsfolge? 20?
Mach mal die 20.
20.
Okay. Folge senden wir im Wald.
Ach Mensch, so ein Pech, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr dabei sein kann.
Ja, vielleicht. Gut, so stell mir vor, schwanger und dann so eine Action hier. Nee, das ist
ja gut, das dauert noch, da ist das Baby ja dann schon da.
Ja, gut, es sind noch ein paar Folgen.
Okay, 20. Folge direkt aus dem Wald und danach lasse ich mich in die Psychiatrie einliefern.
Oh, da kommen wir zu meinem nächsten unheimlichen Ort.
Was für eine Überleitung.
Ich möchte aber kurz mal darauf hinweisen, dass es auf deinem Mist jetzt gewachsen ist, ne, Missy?
Na so gut.
Stimmt, hast du dich selber reingeritten. Naja gut, also ich komme jetzt nicht zu einer Psychiatrie, muss ich sagen, aber ich komme zu einer ehemaligen Lungenheilanstalt. Du weißt es, ne, welche ich meine,
ja,
oder?
Ja, meinst du Belitz?
Legendär, wow. Natürlich meine ich Belitz.
Großartig. Ich kenn's nicht.
Du kennst es nicht?
Nein, erzähl.
Liegt etwa 45 Minuten südlich von Berlin. Also wenn ihr mal euch auf den Weg nach Berlin macht, vielleicht mal einen kleinen Abstecher Richtung Belitz machen. Es ist, ja, ich glaube, man kann definitiv sagen, die gruseligste Klinik Deutschlands. So hat sie aber nicht angefangen, weil von 1898 bis 1930 war das eine mustergültige Tuberkuloseklinik.
Ne? Oh, Tuberkulose, wie bei Anneliese Michel.
Mhm. Und galt auch als größtes und modernstes Krankenhaus der Welt, muss man sagen.
Der Welt?
Ja, tatsächlich der Welt.
Okay.
In über 60 Gebäuden konnten da eben die Patienten genesen von ihrer Lungenkrankheit, meistens eben Tuberkulose. Und dafür war das Ganze legendär und heute ist der Ort verlassen. Und gleichzeitig einer der beliebtesten verlassenen Orte Europas.
Ja, das stimmt.
Warst du da schon mal, weil du so grinst?
Ja, da muss man jetzt immer aufpassen. Also Lost Places ist ja allgemein so ein Thema, man war da ja nie, ne? Also es ist ja rechtlich einfach nicht okay. Das Ding ist, dass die mittlerweile, ich war lustigerweise erst vor ein paar Tagen in Berlin und ich fahre jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre, an diesem Ausfahrtsschild vorbei. Und wir haben auch mal geguckt, weil wir letztens hinfahren wollten. Jetzt mittlerweile ist es so, dass es komplett geschlossen ist. Also du konntest früher immer überall einsteigen. Mhm. Aber es ist einfach schon mittlerweile so baufällig, dass sie jetzt komplett alles eingezäunt haben, um einfach auch Unfälle von diesen Lost Place Touristen zu vermeiden. Und haben einen Waldwipfelweg drüber gebaut. Also du kannst jetzt über das komplette Gelände quasi drüber spazieren und du kannst aber auch mit Helm geführte Touren buchen.
Das ist ja cool.
Und das ist, glaube ich, wirklich super interessant, ja.
Mhm. Du musst dir das so vorstellen, da bröckelt wirklich der Putz von den Wänden. Das gesamte Gemäuer ist dann mit Graffiti beschmiert. Die ganzen Gebäude, die sind halt einfach komplett verfallen. Also so richtig teilweise ruinenhafte Züge.
Aber alte, verfallene Kliniken haben einfach was super Spookiges, ne?
Mhm. Ja, deswegen ziehen sie halt auch Hobbyfotografen an oder jetzt auch Geschichtsinteressierte, die sich das einfach angucken wollen. Und Filmteams werden davon auch angezogen. Kam erst vor 2 Jahren ein Film, da wurden unter anderem Teile in dieser Klinik gedreht. Habt ihr A Cure for Wellness gesehen?
Ja.
Genau. Da wurden Teile in dieser Szene gedreht. Ja.
Das wusste ich nicht. Ich kenne nur den Horrorfilm aus den Beelitz-Hallstätten.
Und das ist jetzt wieder total spannend, weil es heißt zwar, der Horrorfilm Heilstätten spielt aber an einem anderen Ort.
Nein.
Doch, und zwar am Grabosee in Oranienburg.
Ach so.
Genau.
Ich habe mir diesen Horrorfilm noch nicht angeguckt, weil ich mir dachte, ach krass, den kenne ich ja, den Ort. Und A Cure for Wellness habe ich mir auch angeguckt, wäre ich nie drauf gekommen. Krass. Mhm. Das war nämlich auch eine ganz spannende Geschichte in diesem Horrorfilm. Es ging um YouTuber.
Mhm.
Um YouTuber, die diese quasi Lost Place Tour machen und nachts in dieses Ding einsteigen. So ein bisschen wie als ich letztens über Exorzismus 2.0 gesprochen habe.
Ja, ja.
Die haben nicht aufgestreamt, aber der war gut. Für einen deutschen Film war der echt gut.
Auf jeden Fall zieht diese Gegend anscheinend auch grausame Vorfälle magisch an, würde ich fast sagen. Hast du schon mal von der Bestie von Beelitz gehört? Da nickt sie wieder und strahlt. Schaust dir an, alles hat sie gehört. Weißt du, worum es dabei geht?
Ja, ich wollte ihn tatsächlich auch schon mal recherchieren und habe es dann wieder verworfen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
Geht um den Serienmörder Wolfgang Schmidt. Aber das musst du dann mal extra in der Folge machen.
Unbedingt, unbedingt.
Genau. Der ermordete nämlich 91 wohl im Wald nahe der Klinik eine junge Frau und ihr 3 Monate altes Baby.
Oh.
Aber genauer darauf einzugehen, das überlasse ich dann dir.
Okay.
Im Wald, okay, vielleicht überlegen wir uns das doch nochmal mit der Jubiläumssendung.
Ja, ja, ja. So, jetzt pass auf, geh weiter. 2008, also ist erst 12 Jahre her, hat ein Fotograf ein Fotomodell, das er halt im Internet kennengelernt hat, wie man das halt 2008 so gemacht hat, in die Klinik gelockt unter dem Vorwand, ja, er will halt hinter einer gruseligen oder vor einer gruseligen Kulisse fotografieren.
Oh nee.
Ja, und was hat er gemacht?
Sie bestimmt vergewaltigt.
Er hat sie ermordet. Ja. Also irgendwie ist dieser Ort nicht nur unheimlich und verlassen, sondern zieht auch unheimliche Geschehnisse
an. Sind wir wieder bei der Frage, ob Orte besessen sein können und auf der Flucht?
Ich frage mich auch, wie konnte es sein, dass so eine legendäre Klinik, ja, weltweit bekannt, so verfällt?
Das passiert aber tatsächlich mit so Kliniken ganz oft. Ich weiß es nicht mehr, wie alt ich war, 18, 19 und habe meinen Papa mal besucht, der war auf Kur und es war irgendwo im Osten und da stand ein riesiges Krankenhaus, was früher auch eine Nervenheilanstalt war, war mit Bauzäunen umringt und die Wände waren so abgefallen, dass du innen noch die Krankenhausbetten stehen sehen konntest. Und wären damals meine Eltern nicht dabei gewesen, ich hätte es mir angeguckt, war aber alles zu. Ne? Also man hätte schon einsteigen können. Aber ich finde allgemein dieser Charakter, ich finde Krankenhäuser und so sowieso schon super gruselig. Das Klischee, sich an dieser Klinik für psychisch Kranke zu bedienen, ist ja ein allgegenwärtiges Thema in allen Horrorfilmen, was auch sehr fraglich ist, aber ist halt so. Aber doch, ich finde, dass es sehr gruselig ist. Und dann diese verwinkelten Alten, und dann riecht es da meistens ja auch noch so im Krankenhaus.
Aber allgemein auch die Ärzte, wenn du dir Filme anschaust, wie es früher beim Zahnarzt war und da dann am besten noch mit diesem Holzstuhl und alles. Also es ist schon sehr...
Ja, allgemein, was in der Psychiatrie früher fabriziert.
Ja.
könnte mir auch vorstellen, dass das halt einfach sofort auch unheimlich ist, weil ja niemand mit einem positiven Gefühl jetzt zum Zahnarzt geht. Es gibt ja viele, die haben auch Angst davor, ja. Mhm.
Ja, ja.
Dann schon alleine das mit den Instrumenten und so weiter.
Die Geräusche.
Und das dann noch verfallen lässt. Ui.
Hm. Ja. Ja, und vor allem, was da damals alles gemacht worden ist, ne? Ich sage ja bloß zum Beispiel hier die Lobotomie, hat es geheißen. Also wenn hier damals ein Stock quasi in das Auge eingeführt worden ist oder ein Eispickel quasi.
Wie bei Ratchet in der Serie.
Genau, und das gab es ja wirklich. Und man hat wirklich gemeint, indem man ein bestimmtes Areal des Gehirns zerstört, dass man Geisteskrankheiten lindert oder heilt. Oder auch von Leuten, die einfach so lange gedreht worden, dass der Schwindel heilt und so. Also da gab es ganz, ganz unheimliche Methoden damals. Deswegen finde ich solche Anstalten aus so frühen Zeiten auch unfassbar unheimlich.
Absolut. Kommen wir zu dem dritten Ort, über den ich jetzt reden möchte. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele, muss ich dazu sagen. Aber als dritten Ort habe ich den rausgesucht, von dem ich euch letztes Mal, oder den ich schon angeteased habe letztes Mal im Podcast.
Oh, in Nürnberg?
Nein.
Nein?
Und zwar...
Hat sie noch irgendwas mit ganz vielen Morden gesagt?
Ja, es ist der vermutlich erste Massenmord der Menschheit, der dort stattgefunden hat. Die Ofenet-Höhlen im bayerischen Nördlingen.
Oh.
Schon mal davon gehört?
Nee, aber es ist ja in Bayern.
Ja, also niemand weiß so richtig genau, was dort vor gut 10.000 Jahren sich abgespielt hat in diesen Ofenet-Höhlen. Aber es müssen wohl wahnsinnig grausame Rituale gewesen sein. Das konnte man nachvollziehen, weil man fand dort 33 Schädel von Frauen, Männern und Kindern. 1908 fand man dann diese sogenannten Schädelnester.
Mhm.
Da wurden die eben ausgegraben. Und das Erschreckende dabei, da lagen auch Unterkiefer und Halswirbel. Und das wiederum hat eben nur einen Schluss zugelassen. Man hatte die Köpfe frisch von den Leichen getrennt, komplett mit Haut und Haaren in die Höhle gelegt und alle nach Westen ausgerichtet und dann halt zum Teil noch mit Schmuckbeigaben und so weiter versehen. An was erinnert euch das?
An Camper?
Ja, das. Aber es klingt doch schwer nach irgendwelchen Opferritualen.
Ja, ja, voll. Also das sowieso. Ich war jetzt auch gleich sofort bei der Knochenkirche, aber dazu später.
Das ist super creepy. 33 Schädel.
Genau. Also das sieht eben so nach dem ersten Massenmord aus.
Okay. Rituellen Massenmord quasi.
Genau, vor gut 10.000 Krass. Jahren passiert. Muss man sich mal vorstellen,
cool.
Dass man da schon auf diese Idee gekommen ist. Übrigens kann man einen Teil der Höhlen bis heute besichtigen.
Mm.
Naja gut, ein riesiger Teil von diesem Höhlensystem, der ist zusammengebrochen, aber einen anderen Teil kann man eben bis heute besichtigen.
Creepy Hour Ausflug.
Wandertag. Ach krass. Nee, und ich dachte jetzt bei deiner Erzählung sofort an Kutná Hora. Kennt ihr das? Das ist in Tschechien, östlich von Prag, da war ich auch schon mal. Und es ist eine komplette Kirche mit Schädeln, Knochen, da ist alles. In dieser Kirche ist einfach alles aus Gebeinen.
Das auch, klingt auch ziemlich unheimlich.
Auch die kompletten Wände sind voll mit Schädel und es gibt auch einen, wie eine Art Kronleuchter mit Knochen.
Wie heißt das?
Kutná Hora.
Muss ich gleich
in der Nähe von Prag, ja?
Genau, habe ich mir vor 3 oder 4 Jahren habe ich mir das angeguckt und es ist super spannend. 40.000 menschliche Skelette.
Puh!
Mhm.
Oh, Wahnsinn. Wow.
Mhm.
Warte mal, da gibt's doch...
Das ist ja wie im Film.
Mhm.
Und wie ist das entstanden?
Das weiß ich jetzt nicht.
Aber kommen wir doch von Prag wieder zurück nach Deutschland.
Mhm.
Beziehungsweise würde ich jetzt direkt in Nürnberg weitermachen.
Mhm. Oho.
Gerne, ja.
Denn Nürnberg ist nämlich verdammt unheimlich. Also zum einen haben wir hier die Lochgefängnisse. Habt ihr die schon mal gesehen?
Da war ich als Kind regelmäßig mit meiner Oma, alle 2-3 Wochen. Und hat sie mal gesagt, Kind, was willst du machen? Und ich in die Lochgefängnisse. Okay.
Ja, was auch nicht, ist ein Wunschausflug für jedes Kind, oder?
Ja, dann bist du jetzt immer noch nicht.
Also solltest du wirklich mal hingehen.
Was bin ich?
Ich war da bis jetzt immer noch nicht.
Ach so.
Seltsam bist du, Missy, seltsam.
Ja, dann lass uns mal hingehen, wenn wieder alles offen ist.
Ja.
Ihr müsst euch vorstellen, auf der einen Seite ist das Standesamt, da wird ja geheiratet.
Mhm.
Und nur eine Ecke weiter wurden Verbrecher sprichwörtlich ins Loch geworfen.
Ach, deswegen Lochgefängnis?
Ja, ja, genau.
Ja.
Also wortwörtlich.
Ah.
Seit Anfang des 14. Jahrhunderts waren die Kellergewölbe des Rathauses, zugleich auch Untersuchungsgefängnis und Folterkammer.
Mhm.
Und wenn wir über Folterkammern reden, da kennen sich die Nürnberger mit aus, dazu kommen wir noch. Ja. Das bekam übrigens auch ein berühmter Bildhauer zu spüren, Veit Stoß. Der musste da sich rechtfertigen wegen eines gefälschten Schuldscheins, bekam dafür aber nur eine Brandmarkung, in Anführungszeichen.
Okay.
Man muss sich das so vorstellen, von außen ragen da kleine Öffnungen ins Innere. Die Öffnungen, die kann man auch eigentlich kaum erkennen, aber man konnte dafür umso mehr hören. Nämlich die Schreie der Gefolterten, und die konnte man sogar dann hören, wenn richtiges Treiben am Hauptmarkt war. Also Hauptmarkt war belebt, die Leute waren unterwegs, aber die Leute unten haben so geschrien, dass das immer noch überall durchgedrungen ist.
Oh, krass.
Das ist super cool da unten gemacht. Also es ist wirklich... Die Begeisterung hält bis heute an. Ich meine, natürlich ist es grausam, was damals abging, keine Frage. Aber es ist so spannend. Ich war auch schon seit Jahren nicht mehr unten. Wir gehen nochmal zusammen
ja,
hin.
Ja, bitte.
Da
ja.
gibt es auch eine Daumenpresse und die Eiserne Jungfer.
Aber war
wo die
das
dann
alles
waren.
Aus der Inquisition? War das aus dem 18. Jahrhundert?
Also ich kann dir sagen, dass im 18. Jahrhundert es eigentlich zu Ende ging. 1808.
Es war 12. bis 18. Jahrhundert die Inquisition.
Ach so, dann ist es genau in diesem Zeitraum.
Ach krass, ich sehe nämlich hier, war nicht unhöflich und habe jetzt hier mal kurz recherchiert, sondern ich habe dir zugehört und dazu das bildlich geguckt. Und hier gibt es wirklich ganz krasse Bilder von diesen Gefängnissen.
Mhm.
Hier, guck mal.
Also ging wirklich seit Anfang des 14. Jahrhunderts, über fast 400 Jahre, wo da gefoltert wurde, bis 1808. Dann kam der letzte Insasse von diesem unheimlichen Ort frei. Und dann wurden die Räume zu einem Museum.
Ah, ja, genau. Wir haben uns ja in diesem Foltermuseum in Prag, wie ja schon mal in der ersten Folge erwähnt, ja ganz viel von diesen Gerätschaften auch mal angeguckt.
Und da war eben das Faszinierendste.
Voll viel aus Nürnberg, ne?
Immer wenn wir auf das Etikett geguckt haben, Ursprung in
Nürnberg. Und da war wirklich von einer eisernen Jungfrau bis über so ein Rad, wo man festgebunden wurde, wirklich alles dabei. Also wir haben sogar eine Säge gesehen, die dazu da war, dass man Leute an den Beinen aufhängt und die in der Mitte auseinandersägen kann, ne?
Ja.
Also ganz, übel. Ganz krasse Sachen.
Oder dieser Spalter, wo die Beine drüber gehängt wurden und dann wurde Gewichte an die Füße wurde gehängt, sodass die halt in der Mitte, dass es die quasi in der Mitte gespalten hat.
Ja.
Und wenn die vor Schmerz das Bewusstsein verloren haben, dann hat man das kurz aufgehoben, hat die Gewichte weggenommen, hat gewartet, bis die wieder bei Bewusstsein sind und dann die Gewichte wieder dran gehängt.
Ganz, ganz grausam.
Also
super grausam, aber halt auch
total spannend, wenn du
das jetzt
verfolgst.
Ja, und so surreal, wenn du halt dort bist und dir denkst, wow, wie abgefahren und dir dann aber natürlich bewusst machst, dass das stattfand.
Ja, absolut.
Ja, wie ein legitim gemachtes Hostel sozusagen, wo Menschen unten andere Menschen einfach auf die möglichst grausamsten, brutalsten und oh Gott, stellt euch das nur mal vor, ihr habt vielleicht etwas gemacht, was damals nicht schicklich war.
Mhm.
Kommt dort unten rein und ihr wisst, was euch bevorsteht, weil ihr die Schreie oben schon gehört habt.
Ja, das ist wie das, wenn man früher den Dieben die Hände abgeschlagen hat.
Also
völlig überzogen.
Also du kannst auf jeden Fall heute noch selbst erleben, wie das gewesen sein muss, hier auf einen Prozess zu warten, weil wie du eben schon von Missy gehört hast, man kann die ja noch besichtigen und das ist anscheinend auch einen Besuch wert. Zu sehen gibt es übrigens die Folterkammer mit originalen Folterinstrumenten, die verschiedenen Zellen. Und man kann sich auch den einzigen Raum mit Fenster angucken, in den wolltest du aber auch nicht, weil das war das Henkerstübchen für die letzte Mahlzeit.
Oh. Wurde gehängt oder wurde geköpft?
Das weiß ich jetzt gerade wieder.
Bin ich auch überfragt.
Ich glaube, die meisten sind wahrscheinlich schon an der Folter gestorben, vermutlich.
Krass.
Kann ich jetzt aber gerade nicht sagen, wie der Henker das vollzogen hat. Aber wir können über den Henkersteg sprechen.
Ja.
In Nürnberg. Also heute macht man da ja höchstens mal Selfies oder es ist so eine romantische Kulisse für Paare, ne? Dass man sich da hinstellt. Ja, wenn die mal wüssten. Die Geschichte des Henkerstegs.
Heißt wahrscheinlich nicht umsonst Henkersteg.
Ja, aber es kommt völlig anders, als du denkst, sag ich dir jetzt schon.
Okay.
Du denkst wahrscheinlich, dass dort Menschen einfach gehängt wurden oder ähnliches.
Ja, von der Brücke oder so als Warnung oder als Mahnmal.
Nee, es hat einen ganz
wie
anderen
bei den Piraten früher.
Hintergrund tatsächlich. Und zwar geht die Geschichte zurück ins Jahr 1320. Da verband die Brücke, die hieß damals noch Langer Steg, die Nürnberger Stadthälften Sebald und Lorenz. Dann 1595, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wurde sie zur Horrorbrücke sozusagen oder zum Horrorspiel für insgesamt 8 Menschen, gab da nämlich ein verheerendes Hochwasser. Die Pegnitz lief also über und diese 8 Menschen, das waren einfach Schaulustige. Die sind da hingegangen und haben sich gedacht, Mensch, guck mal, da ist aber viel Wasser. Heute würde man sie vielleicht Gaffer nennen.
Mhm.
Aber die Strafe, die sie da ereilt hat, die war doch ganz schön bitter. Also nicht nur die, was man jetzt an Strafe zahlen muss, wenn man gafft. Diese Fluten, die rissen in 0,nix den langen Steg mit sich, mitsamt diesen 8 Personen.
Ah.
Und so war dann dieser lange Steg quasi Geschichte. Anschließend wurde er etwas weiter westlich wieder aufgebaut und verbindet dann den Trödelmarkt und den Unschlittplatz.
Aha, okay.
Genau, und sein Name Henkersteg, den bekam die Brücke letztendlich durch den angrenzenden Henkersturm.
Mhm.
Also da, wo genau der Scharfrichter von Nürnberg halt einfach drin gelebt hat. Und weil das ein sehr unehrlicher Job war oder als er sehr unehrlich angesehen war, dieser Job, wurde er von der Trödelmarktinsel eben verbannt, auf die andere Seite sozusagen.
Der Henker war quasi kein angesehener Beruf.
Nein, das war unehrlich, weil man wollte mit ihm nicht Kontakt haben, sonst hätte man auch selber als unehrlich angesehen werden können.
Aber einer hat die Drecksarbeit ja machen sollen.
Absolut.
Gesellschaft.
Aber dann weißt du auch, warum die sich verhüllt haben.
Ah, ja, ja, das macht Sinn.
Hm. Heute ist die Wohnung des Henkers übrigens auch umgebaut und kann auch da besichtigt und erkundigt werden. Und da kannst du dann auch die Geschichte von den ganzen Nürnberger Scharfrichtern nachlesen, was ja auch keine so leichte Kost ist, so wie auch die ganze Kriminalgeschichte Nürnbergs und des Mittelalters.
Ach was.
Und das kannst du eben in diesem Henkerturm nachlesen.
Da muss ich jetzt wirklich mal dazu sagen, Nürnberg ist ja eine super wunderschöne Stadt und hat so viel Geschichte und genau diesen Touch aus dem Mittelalter. Wir haben ja unfassbar viel durch die Burg, durch die Burgmauern hier noch.
Mhm.
Man ist schon in so einer kleinen anderen Welt manchmal, wenn man an bestimmte Orte hier geht.
Es sind doch viele Mittelalter-Fans
ja.
hier in der Region.
Wir waren hier doch auch mal auf dem Burggrabenfest. Das war
ja,
sehr schön. Da gab es viel Met.
Tatsächlich.
Sehr gut.
Met ist immer gut.
Und Missy hat jetzt auch ein Horn. Missy hat jetzt auch ein Horn. Ein richtiges Trinkhorn, das ich das nächste Mal mitnehmen muss.
Großartig.
Aber was haltet ihr davon, wenn wir wann anders auch mal eine Special-Folge machen zu Nürnberg, zum Mittelalter, was da so los
Total
war?
Gerne.
Oh ja, sehr gerne.
Okay.
Oh, das heißt, ihr müsst auf mich warten.
Machen wir.
Ja, ich finde es tatsächlich auch spannend und vor allem finde ich es unglaublich, wozu Menschen fähig waren, was sie anderen Menschen angetan haben.
Mhm.
Das finde ich einfach auch wahnsinnig heftig.
Gut, hat sich ja leider nicht allzu viel verändert bis heute. Es gibt noch immer viele,
da
die anderen
halt
Menschen
Beruf.
Was antun.
Mhm.
Ach so, du meintest jetzt den Henker.
Nee, ich meinte jetzt auch offiziell von den Folterern und so weiter,
ja.
dass das einfach so legitimiert war, dass man sich gegenseitig was antut und es also einfach
auch
noch Applaus
der
bekommen
Sinn.
Hat.
Also das ist ja...
Ah ja. Kommen wir aber zurück zu den unheimlichen Orten. Und zwar die Kirche St. Sebald. Klingt jetzt erstmal nicht unheimlich, oder?
Doch, Kirche klingt für mich immer unheimlich.
Aber wir kommen dabei jetzt zu einer Geistergeschichte.
Oh.
Also deswegen ist dieser Ort unheimlich. Ich habe so ein bisschen unterschiedliche Sachen rausgesucht. Ne? Der eine gefoltert, der andere Scharfrichter. Und
will ich das hören? Ich bin da relativ häufig in der Ecke.
Kommen wir zu einer Geistergeschichte.
Ich will halt im Wald eine Sendung machen und...
Erzähl.
Also Kirchen werden ja oft nach Heiligen benannt und in Nürnberg war das dann meistens sogar für den ganzen Stadtteil der Fall. Und in diesem Fall sprechen wir dann halt vom Heiligen Sebald. Ganz genau. Jetzt ist die Frage, wusstet ihr, dass es der Wunsch dieses Heiligen war, an der Stelle beerdigt zu werden, wo die Kühe immer stehen blieben, die den Leichenwagen durch Nürnberg zogen?
Nee, das wusste ich nicht.
Es ist ein ungewöhnlicher Ort, sich zu wünschen, dass man da beerdigt wird. Ne?
Stopp, ganz kurz. Kühe haben den Leichenwagen durch die Stadt gezogen.
Mhm, und sind da immer an der Stelle stehen geblieben.
Wie von Geisterhand oder was?
Das wird nicht beschrieben.
Mhm.
Ja, aber vielleicht hätte sich ja erhofft, dass da irgendwas ist, weil Tiere nehmen ja oft übersinnliches, spirituelles besser wahr als Menschen.
Mhm.
Vielleicht
Nun gut.
war das die Intention.
Auf jeden Fall wollte er dort beerdigt werden. Und was meint ihr, was hat die Stadt gemacht? Kam sie dem Wunsch nach?
Na, wenn er heilig war.
Na, dann denke ich schon, ja.
Nö.
Ach so.
Und er bekam ein Grab im Schottenkloster.
Boah, deswegen wurde der bestimmt später nicht gut
Ding, ding, ding. Das hat den heiligen St. Sebald erzürnt und der Legende nach wurde er als Gespenst gesehen, der sich selbst auf dem Weg zu seiner ausgewählten Ruhestätte machte.
Ah.
Und jetzt kommt's, das ist der Platz, auf dem später die St. Sebald-Kirche gebaut wurde. Das heißt, wenn ihr da vorbeilauft, haltet die Augen offen, könnte sein, dass ihr den Geist vom heiligen St. Sebald seht.
Spannend.
Ich bin da so oft schon nachts vorbeigelaufen, wenn ich vom Feiern nach Hause marschiert bin.
Ist dir bis jetzt Richtung noch nichts aufgefallen?
Nein.
Also, dann halt mal die Augen offen oder vielleicht hörst du auch ein unheimliches Geräusch, dann weißt du, wer da unterwegs ist. Und grantig ist, weil er dort nicht beerdigt worden ist.
Grantig.
Na gut, ich bin gespannt und halt euch auf dem Laufenden.
Spannend.
So viel also zu der Geistergeschichte.
Nürnberg ist toll, was Geisterstories betrifft.
So, und jetzt kommen wir zu Nummer 4. Das war eigentlich mein absoluter Favorit. Traurigerweise gibt es Nummer 4 nicht mehr. Es ist das Geisterhaus in Nürnberg.
Yay. Yeah. Ganz bekannt hier.
Legendär, oder? Ich glaube, jeder Nürnberger kennt. Kennst du es?
Ich habe nur Fotos gesehen, ich habe es nicht erlebt.
Du kommst ja aus Niederbayern. Ich glaube aber, jeder Nürnberger oder jeder in der Region, ich bin ja eigentlich Schwabacherin, ist da schon mal irgendwie vorbeigefahren, als es das noch gab. Nürnberger Ostring. Und nachdem die Eigentümer verstorben waren, gammelte diese Doppelhaushälfte so vor sich hin. Also die hat eigentlich schon angefangen zu gammeln, da haben die noch drin gewohnt. Und danach ist sie halt umso mehr verfallen. Und bis vor einigen Jahren konnte man das Innere sogar besichtigen, weil das auch schon von außen, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist echt spektakulär von außen schon gesehen mit ganz vielen Kreuzen und Marienfiguren. Und das war total zugewuchert und verwachsen.
Waren die denn so gläubig, die Besitzer?
Ich glaube nicht zwingend, dass es was mit Glauben zu tun hatte, aber an dieser Stelle würde ich dir einfach mal, ich habe ein paar Bilder hier vorbereitet, die Bilder rübergeben, damit du dir das mal vorstellen kannst, wie das aussah.
Oha.
Ja, sieht nicht so wirklich nachgläubig aus, ne? Also unzählige Kreuze und Madonnenfiguren, die haben sie wohl auf all ihren Reisen gesammelt, die Eigentümer, und haben sie immer mit nach Hause genommen. Und 2008 wurde dieser ganze Besitz dann auch versteigert. Also das ganze Inventar des Geisterhauses wurde versteigert.
Also auf dieses eine Zimmer komme ich tatsächlich nicht klar. Und ich glaube, dass es die Küche ist, weil hier auch eine Küchenmaschine mit drin steht. Siehst du das?
Mit den ganzen Kreuzen.
Wirklich, ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Kreuze in jeder Größe, wirklich auf kleinstem Raum. Und es sieht mir eher so aus, als würde sich da gerne jemand vor irgendetwas schützen wollen.
Sie haben das auch alles sehr liebevoll drapiert immer.
Ja. Und unten ja ganz viele Heiligenbilder und oben dann aber auch so Skulpturen.
Krass! Und Bilder, allgemein das ganze Haus, auch hier
von
unten
außen, ne?
Ist ein Foto von dem Balkon oben mit diesem blauen.
Ach, das ist der Balkon?
Ja, ja, mit diesen blauen Holzbrettern und Fensterläden. Den Balkon hast du ja auch gefühlt aus Kilometer Entfernung schon gesehen, wenn du da hingefahren bist damals.
Ja, aber auch diese Metallgestänge drumherum.
Ja, ja, es war super creepy.
Ja. Gab es da denn Stories, dass da mal was passiert ist?
Stories an sich sind mir jetzt so nicht bekannt. Ich weiß nur, dass da eben regelmäßig Teenager oder auch Erwachsene hingegangen sind, weil es einem wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt hat, in der Nähe dieses Hauses zu sein. Vielleicht sind wir da wieder bei besessenen Gegenständen. Es hat wirklich eine wahnsinnig... Wenn du dort warst, es hatte eine wirklich unheimliche Atmosphäre und du konntest es gar nicht richtig greifen.
Warst du dort?
Ich war dort, ja. Ich war dort tatsächlich als Teenager. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob ich 15 oder 16 war. Aber da sind wir zu diesem Haus hingefahren. Und ich habe mich wirklich furchtbar, die haben halt gesagt, Geisterhaus von Nürnberg und so weiter. Und ich habe halt mir unter Geisterhaus sowas vorgestellt, wie halt auf der Kerwa, ja?
Ja, ja, ja.
So ungefähr. Und dann waren wir dort und es hatte wirklich was Unheimliches, dass du, die hat es kurz einen Schauer übergejagt und hast du gedacht, jetzt will ich eigentlich auch schon wieder weg.
Aber wart ihr auf dem Gelände, weil es war ja alles zugewuchert, also so hab's ich in Erinnerung, wir sind ja ein paar Jährchen auseinander. Oder wart ihr auf dem Gelände oder habt ihr es von draußen angeschaut?
Von draußen.
Ja, es hat schon gereicht, ne?
Ja, 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 wirklich.
Aber ich finde sowas total spannend, weil es gibt ja ganz oft so Häuser, ne, da wo einige sagen, so mit denen stimmt was nicht, da gab es Geistersichtungen. Und ich musste jetzt sofort an das Amityville-Haus denken oder die Villa besser gesagt. Kennt ihr Amityville-Horror?
Noch nie gehört.
Machen wir auch nochmal eine extra Sendung drüber, weil es einfach so ein krasses Thema ist. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, es ist ein Haus, das wurde angeblich auf einem Indianerfriedhof erbaut. Es gab eine Familie, die DeFeos, die sind da eingezogen und einer hat die komplette Familie im Schlaf ermordet und zwar mit seiner Schrotflinte.
Ach du Scheiße.
Genau. Und dann ist da später die Familie Latz eingezogen und die haben auch ganz komische Sachen festgestellt. Der Vater ist total durchgedreht und wollte tatsächlich auch an einem Abend auf die Familie losgehen.
Jetzt muss ich schon wieder an The Shining denken.
Und er hat immer Stimmen aus dem Keller gehört, hat ganz viel Zeit im Keller verbracht.
Oh nein.
Genau, und die sind dann aber geflüchtet und haben alles in diesem Haus stehen und liegen lassen. Also da ist auch nichts passiert mit denen, war kurz vor knapp, aber die haben alles stehen und liegen lassen, sind aus diesem Haus raus und haben auch nie wieder ihre persönlichen Gegenstände geholt. Und dann ging dieses Haus, und ich habe das so, also da gab es einen Film dazu und es gab auch, in einer Folge würde ich gerne mal auf die Warrens eingehen, das sind so Geisterjäger.
Oh ja.
Und die waren damals auch in diesem Haus. Und auf jeden Fall ist es so, dass dieses Haus immer wieder verkauft worden ist und seitdem aber keine Familie mehr irgendwas Paranormales erlebt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob es 2 oder 3 Jahre her ist, stand das Haus wieder zum Verkauf und dann wurden halt immer wieder diese Leute, die das verkauft haben, immer interviewt. Haben sie irgendwas gemerkt? Ist irgendwas Komisches vorgefallen? Und es war seitdem nichts mehr. Also es war wirklich nur die DeFeos und es waren die Lutz Family. Würde ich aber wirklich ganz gerne, ich will eh auf dieses Warren-Universum mal eingehen. Super spannendes Thema. Aber da ist mir das jetzt total eingefallen, weil wie kann es denn sein, dass 2 Familien so krass betroffen sind und die anderen, die danach kommen, sagen, da war nie irgendwas.
Ja.
Von daher glaube ich das schon, dass der ein oder andere einfach Sachen mehr spürt oder vielleicht was wahrnimmt, dass es nicht pauschal zu sagen ist, dieser Ort, mit dem stimmt was nicht. Weil oft ist es, glaube ich, auch so, dass wenn du schon gesagt bekommst, mit dem Ort stimmt was nicht, dass du dann schon vorbelastet bist und
den
Ort anders wahrnimmst und vielleicht Schatten anders siehst, wie wenn das einfach ein stinknormales Haus oder ein stinknormaler Ort ist.
Ja, jetzt schau dir die Bilder bitte nochmal an und dann sag mir nochmal, dass das ein stinknormales Haus ist.
Ist er nicht. Nein, um Gottes Willen. Aber jetzt nimm diese Kreuze mal weg und so, dann wäre es ein normales Haus.
Also ein sehr zugewuchertes.
Genau, und aber super spannend. Und wer weiß, was da passiert ist und wer weiß, was da so lebt. Aber jetzt ja nix mehr, ne? Es ist abgerissen.
Genau, also wurde der gesamte Inhalt, also das Inventar, wurde eben versteigert. Und dafür haben sich auch wahnsinnig viele Leute interessiert. Also es kamen 300 Interessenten zu dieser Versteigerung.
Aha. Wahnsinn.
Und ich habe auch schon gesagt, ich weiß ja, Bibi, dass du auch Kreuze sammelst und Marienfiguren und so ein bisschen.
So ein bisschen.
Ich hätte dir, wer hätte es die Möglichkeit gegeben, hätten wir uns damals schon gekannt, ich hätte dir eine ersteigert.
Ich hätte es nicht genommen.
Nicht?
Mm-mm. Ich würde mir nie ein verfluchtes Objekt ins Haus holen. Ich glaube ja wirklich an sowas und bin da immer sehr vorsichtig. Also wir gucken auch ganz oft auf Flohmärkten und so und nehmen da gerne alte Sachen mit. Aber wenn ich bei irgendeinem Teil ein ungutes Gefühl habe, nehme ich das nie mit nach Hause.
Mhm.
Also ich finde, das ist zu Hause ist schon ein sehr wichtiger Ort, der safe bleiben muss. Und auf so einem Ort, ich würde auch nie irgendwo was mitnehmen. Es gibt doch oft diese Touristen, die sich aus einem Mörderhaus oder so irgendwas mitnehmen.
Mhm.
Hätte ich viel zu viel Schiss vor, dass ich mir da irgendwas ins Haus hole. Könnt ihr mich jetzt total für verrückt halten?
Nö, gar nicht.
Aber ich glaube an verfluchte Dinge und ich will mir nichts einladen zu Hause.
Ja, doch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einem dann ein mulmiges Gefühl gibt. Ich dachte nur, dass dir das gefällt.
Es sieht wunderschön aus. Also von der Optik auf jeden Fall, aber von diesem Ort, nein, danke.
Okay. Also Dezember 2010 war es dann auf jeden Fall soweit. Da hat die Stadt gesagt, okay, wir genehmigen, dass da jetzt was Neues hingebaut wird. Im Frühjahr 2011 hätte es dann schon abgerissen werden sollen, also vor 9 Jahren. Aber bis 2014 tat sich aus irgendeinem Grund nichts. Das heißt, dieses Haus, dieses Geisterhaus, wucherte weiterhin zu, zerfiel immer und immer mehr, bis dann wirklich nur noch eine Ruine übrig war.
Mhm.
Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist eine Doppelhaushälfte, das Haus daneben, super gepflegt, neu.
Nein.
Ja. Und das Haus daneben völlig zerfallen.
Jetzt wäre es mal total spannend, ob die Nachbarn denn irgendwann mal irgendwas gehört haben.
Mhm. Ja, würde mich auch echt interessieren.
Also falls diejenigen, die daneben gewohnt haben, diesen Podcast hören, meldet euch doch bitte mal bei uns. Fände ich super spannend.
Ja. Allgemein, wenn du eine Geschichte zu dem Geisterhaus hast, schreib uns gerne Mail an creepyhour@starfm.de.
Jawohl.
Eine schöne Geschichte dazu.
Jetzt muss ich nochmal auf die Warrens zurückkommen, die du angesprochen hast. Das sind noch die mit der Annabelle-Puppe, ne?
wo wir wieder bei verfluchten Gegenständen wären. Mhm. Aber das ist eine ganz eigene Folge. Das Conjuring Universe, wenn du so willst, das ja um die kreiert worden ist, ist unfassbar. Aber da reden wir irgendwann anders drüber.
Ja. Kommen wir zum Ende des Geisterhauses in Mögeldorf. 2014 kamen dann tatsächlich die Bagger und die Abrissbirne und das Ganze wurde dann ja, dem Erdboden gleichgemacht und moderne Wohnungen wurden dann darauf erbaut.
Da möchte ich jetzt aber auch nicht wohnen.
Ich auch nicht. Es wird schon Grund gehabt haben, warum die 3 Jahre nicht gebaut haben.
Mhm. Das kann ich jetzt wiederum nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte.
Da gehen wir mal klingeln und fragen.
Geisterhaus.
Nachts um 3.
Wahrscheinlich hat es irgendwelche einfach behördlichen Gründe oder so
wahrscheinlich
gehabt. Aber ja.
Aber super spannend.
Das sind so die unheimlichsten Orte, die du in Nürnberg aufsuchen kannst.
Ja, vielen lieben Dank, Tina.
Sehr gerne.
Das war wirklich ein grandioser Abschluss, um dich in die Babypause zu verabschieden.
Ja, damit ihr beiden werde ich euch einfach weiterhin über den Podcast und über was ihr so redet verfolgen.
Ja.
Und wenn es dann das Baby zulässt, komme ich irgendwann gerne wieder hinzu. Aber jetzt, glaube ich, werde ich erstmal.
Komm bald wieder.
Eine Weile, ja, Schlafentzug.
Ich glaube auch, dass das auch ganz gruselig sein kann, wenn man nicht mehr schlafen kann. Aber ja. Dafür gibt es so viele schöne, schöne Erinnerungen und Momente dann. Und vielleicht kommst du uns irgendwann mal besuchen mit Bibi.
Ja, absolut. Wir werden dich vermissen.
Ja.
Ja.
Hör fleißig zu.
Das will ich euch auch raten, sonst komme ich als Geist hierher.
Sammel schön Stories und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald.
Ja. Ja.
Viel Spaß weiterhin mit der Creepy Hour. Könnt ihr schon verraten, worum es in der nächsten Folge gehen wird? Deine Idee?
Weißt du's?
Ich hab's nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
Dann bleibt das wohl eine Überraschung.
Nee, wir lassen uns auf jeden Fall wieder was Gruseliges und Gutes einfallen. Ich finde, es wäre mal wieder an der Zeit für einen Serienmörder.
Für einen Serienmörder?
Mhm.
Wen
wir
hast du dann auf dem Schirm?
Einen angesprochen.
Ich hatte einen angesprochen?
Ja, ja, genau.
Ach, der Beelitz-Mörder. Muss ich mal gucken. Ich habe nämlich durch euer ganzes Clown-Gequatsche von vorher nämlich auch über John Wayne Gacy nachgedacht. Mal gucken, auf was
der ursprüngliche Horrorclown, ha?
Ja, ganz genau.
Also es wird eine Überraschung in der nächsten Creepy Hour dann.
Passt der da zum Clown?
Mit rotem Luftballon.
Gott sei Dank bin ich damit da.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, nicht vergessen, bitte einmal auf Instagram folgen, StarFM Creepy Hour. Da findest du auch immer unsere ganzen schönen Bilder zur Serie. Und die Tina wird mit Sicherheit noch ein paar Bilder drüber wachsen lassen, was ihre unheimlichen Orte hier angeht.
Absolut.
Bis hoffentlich bald und wir hören uns wieder nächste Woche.
Bye, bye.